Herr, ich bete, dass du zu Martin, durch Martin zu uns sprichst, Herr. Dass es für uns nicht nur so ein Kopfding ist, die Predigt, sondern dass wir begreifen, dass wir ganz persönlich angesprochen. Es geht nicht um irgendwelche Lehre, irgendwas, was wir vom Kopf her begreifen müssen, sondern was in unser Herz soll. Ich bete, dass du das durch deinen Heiligen Geist wirkst. Amen.
Wenn du wissen willst, wie Gott dich liebt, musst du in der Bibel lesen. Wenn du es mal fühlen willst, kannst du den Film jetzt angucken. So liebt dich Gott. Der liebt dich, auch wenn das Patschehändchen alles kaputt macht. Der liebt dich, weil du einfach bist, auch wenn du nicht liebenswert bist. Auch wenn du gerade Alfred das Egel bist, der liebt dich. Wir Menschen, wir sind Weltmeister im Kaputtmachen. Wir machen alles Mögliche kaputt. Ich weiß, das ist gerade groß in, Umweltschutz und sowas. Aber ich weiß, ich habe das oft erlebt, gerade so evangelikale Christen, die haben es ja nicht so mit Umweltschutz, habe ich so erlebt, erfahren. Es gibt auch Ausnahmen. Man hat so das Denken, naja, Gott wird irgendwann, steht in der Bibel, die Welt eh mit Feuer vernichten. Da können wir ihm ja jetzt schon mal ein bisschen nachhelfen. Ne? Hat er da nicht so viel zu tun? Ich war so ein Typ, ne? Ich habe meinen alten Trabi gehabt, bin mit meinen Kumpels zu McDonald's, ordentlich da es gut gehen lassen und dann wurde der Müll da übers Fenster da alles entsorgt. Ne? Bis ich irgendwann mal feststelle, Mensch Martin, du vermüllst gerade Gottes Wohnzimmer. Und trotzdem liebt uns Gott, auch wenn wir alles kaputt machen. Wir machen Beziehungen kaputt, wir machen Freundschaften kaputt, wir machen uns selber kaputt. Und trotzdem liebt er uns. Ich kann das nicht begreifen. Ich werde das auch nie begreifen können. Das ist einfach so. Das schöne Kunstwerk ist kaputt gegangen. Und trotzdem liebt er. Aber wisst ihr, ich habe das oft festgestellt, auch bei mir selber, dass wir das wissen, und oft auf dieser Ebene stehen bleiben. Du kannst 30 Jahre mit Jesus leben und trotzdem bleibst du auf dieser Stufe des Gott liebt michs, weil auch ich ein Patschehändchen habe. Auf dieser Stufe bleibt man stehen. Das ist so schön, der Vater liebt mich, egal was ich mache, er nimmt mich immer wieder an. Das sind alles ja geistliche Wahrheiten und das ist die Basis jeden Glaubens. Aber das ist eben auch nicht alles. Ich glaube, Jesus will viel, viel mehr mit unserer Beziehung. Das ist so die Grundlage und er will eigentlich darauf aufbauen. Und das ist nicht alles, das ist nicht der Inhalt des Glaubens, sondern der Inhalt des Glaubens ist, dass er eine Beziehung zu dir kriegen will. Er möchte dich, uns als Gemeinde, er möchte mit uns eine Beziehung leben. Und ich merke, da ist es oft schwierig mit uns, weil wir mit den Beziehungen immer so unsere Probleme haben. Vielleicht mit eigenen Beziehungen, mit erlebten Beziehungen, zu Hause. Wie erlebt man Beziehungen? Meistens so, wie wir aufgewachsen sind. So die ersten, woher erfahre ich Beziehungen? In meiner Familie erfahre ich Beziehungen. Geradeaus. Und so haben wir unsere Mühe. Und dann noch Gott und Beziehung. Oh, danke, ist cool. Und dann sagen wir, Mensch, wie soll ich zu einem Gott, den ich nicht sehe, wie soll man da eine Beziehung kriegen? Und was dann für eine Beziehung? Und ich will mit euch mal drei Arten von Beziehungen, wir lassen das nochmal, okay, bleibt so, drei Arten von Beziehungen mal angucken. Das erste ist die abhängige Beziehung. Die abhängige Beziehung. Das sind oft sehr ungleiche Beziehungen. Da gibt's einen Chef und einen Knecht. Da gibt's einen Schwachen und einen Starken. Und der Schwache ist vom Starken meistens abhängig. Da gibt's einen Reichen und einen Armen. Da gibt's einen Intelligenten und einen Schwachen, der vom Intelligenten abhängig ist. Da gibt's einen Schlauen, weniger Schlauen. Der Chef sagt in der Regel, wo es lang geht. Und der Angestellte knallt die Hacken zusammen. Ei, ei, Sir. Das hat Folgen für den Chef. Der hat irgendwann keinen mehr, der ihn korrigiert. Der wird manchmal sehr sonderlich. Chefs sind manchmal oft sonderliche Menschen. Habe ich oft erlebt. Der ist einsam. Der Chef hat keine, mit dem hat man keine Beziehung. Das ist halt der Chef. Und das macht man, was der sagt. Und der Untergebene, der kann alles sein. Der kann Angst vor dem Chef haben. Der wird ein Heuchler. Ne? Mach alles, wenn der Chef nicht da ist. Und ansonsten mache ich so den braven Arbeiter. Oder man wird rebellisch. Man rennt zum Betriebsrat sofort. Ne? Manche wird Chefschmeichler. Kennt ihr das? Gibt es auch welche. Ne? Und man wird vor allem unfair mit den anderen. Ne? Ihr kennt das ja. Nach oben kriechen. Nach unten treten, so der Weg, die Karriere leider auf. Es gibt vor allem nur eine Dienstbeziehung. Ich muss mich jemandem unterordnen. Ich muss mich einem Starken unterordnen, weil ich von ihm abhängig bin. Und jetzt wieder zwei Stühle und wir spielen mal was, um das mal zu verdeutlichen. Ich brauche mal zwei Leute. Hier. Ihr müsst heute mal ran, ihr beiden, setzt euch mal hin. Genau. Ihr beiden habt eine WG. Annalia ist armer Student, sieht man ja. Ne? Hat nichts. Madeleine arbeitet schon eine gute Stelle, verdient schon ihre 2000 Euro. Die beiden wollen in Urlaub. Schon mal ganz klar, wer so ein bisschen hier der Chef ist, der das Geld hat, ist klar. Und ihr wollt jetzt in eurer WG mal über Urlaub diskutieren und euch einigen. Genau. Einer ist natürlich der Dominante. Ich denke mal in dem Fall Madeleine. Und wir wollen jetzt mal gucken, eine Minute habt ihr Zeit, euch auf Urlaub zu einigen.
Ich würde gerne in ein Luxushotel gehen.
Ich finde es natürlich eine coole Idee. Also Luxus ist ja immer eine schöne Sache, aber ich bin momentan finanziell, glaube ich, nicht so in der Lage.
Aber warum denn nicht? Ist doch voll schön.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich müsste noch. Ich studiere halt und du weißt ja, ich habe keinen Job und wie du und ja, es tut mir leid. Also.
Aber überleg doch mal. Ist doch viel besser. Was willst du denn machen? Also.
Ich weiß nicht, vielleicht könnten wir irgendwie so einen Konsens, ein Mittelfeld finden oder irgendwie sowas in der Art. Oder ich weiß nicht, also wenn du das unbedingt möchtest, müsst du...
Ja, dann musst ich halt für dich bezahlen, so.
Ja, ich weiß, es ist mir sehr unangenehm, weißt du.
Ja, aber könnte man ja auch machen, aber ich würde halt sehr gerne in ein Hotel, wenn ich ehrlich bin, so mit Pool und so.
Ja, also dann können wir das natürlich machen, ich meine, mit Pool, okay. Also, okay.
Ja, ist ja, okay?
Genau, okay, also ich krieg das Geld schon irgendwo her.
Ja,
Glaube ich.
Okay, Hotel mit Pool ist jetzt gebucht. Danke. Das war eigentlich noch fast kameradschaftlich, ne? Es war doch sehr, sehr nette WG, ne? Eigentlich geht das ganz anders. Hör mal zu, wir fahren dahin, wo ich will, oder du kannst ja zu Hause bleiben, ne? Musst ja nicht mitkommen, da mache ich mir einen bunten, ne? Ich kann es mir ja leisten. Das war noch eine. Ich denke, ihr hättet vielleicht noch einen Urlaub fahren können zusammen, ne? Können wir vielleicht die Folie weitermachen? Ich will mal diesen Beziehungsstil auf unsere Beziehung zu Gott übertragen. Das gibt nämlich eine abhängige Beziehung zu Gott. Und man denkt zuerst, ja, eigentlich sind wir abhängig von Gott. Wir sind ja abhängig. Der ist Gott, der ist der Chef. Ich bin hier Klein Martin und der Chef sagt, wo es lang geht. Ich habe mal zwei Vertreter aus der Bibel. Da kam der Diener mit dem einen Beutel Gold und sagte, Herr, ich weiß, du bist ein strenger Mann, der erntet, was er nicht gepflanzt hat und sammelt, was er nicht angebaut hat. Ich hatte Angst, dein Geld zu verlieren, also vergrub ich es in der Erde. Kennen wir die Geschichte, der Chef geht außer Landes, ne, gibt jedem so eine kleine Arbeitsaufgabe, ne, ein ordentliches Vermögen und sagt, jetzt macht mal ein bisschen was damit, ne, gründet mal ein paar, was ist irgendeine neue Firmen. Die beiden Ersten, die ziehen los, sind sehr erfolgreich, geschäftstüchtig. Und der Letzte, das haben wir ja hier gelesen. Es ist interessant, so eine Beziehung. Ich denke immer so, naja, der Chef, der macht eh, was er will. Ne? Ich verstecke mal gerne das Geld, ne? Weil wiss, ne? Vielleicht verliere ich ja alles. Nächste Geschichte, verlorener Sohn, kennen wir auch alle. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber ist dieser dein Sohn gekommen, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Das sind so typische Vertreter von abhängigen Beziehungen, die diese Unterordnung empfinden. Da ist Gott, hier bin ich. Und ich habe gegen den ja eh keine Chance. Ich kann seinen Weg gehen oder ich kann es lassen. Mehr gibt es nicht zwischen uns. Wisst ihr, ich glaube, dass das so die Alte Testament-Beziehung zu Gott ist. Das ist das Alte Testament, der alte Bund. Da sagt Gott, so und so ist es, meine Regeln, und die hältst du mal schön ein. Und wenn du die nicht einhältst, kann man dann lesen, was kommt. Das Gericht kommt, Gott verstößt die Menschen. Und wisst ihr, man muss eins begreifen, das Neue Testament ist nicht das Alte Testament. Jesus sagt sehr klar, da gibt's auch keine Mischung, keine Vermischung. Er sagt, neuer Wein gehört in neue Schläuche. Manchmal denken wir immer noch so, naja, wir mischen so ein bisschen Neues und Altes. Aber Gott sagt, im Neuen Testament hat Gott und Mensch eine andere Beziehung. Da will ich eine andere Beziehung mit euch leben, eine Liebesbeziehung. Was ist, wenn ich so eine Beziehung zu Gott habe? Wie wirkt sich das in meinem Glaubensleben aus? Ich mache Dienst nach Vorschrift. Also es gibt dann ganz viele Dienste. Ne? Gebetsdienst, Missionsdienst, Gemeindedienst. Wir leben im Dienstmodus. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, letzten Freitag, ne, da hatte ich Ehedienst. Meine Frau wollte mit mir reden. Man muss auf die Couch gesetzt und stell dich vor, eine Stunde und 32 Minuten habe ich Ehedienst gemacht. Ne? Ich habe ihr zugehört, ich musste sogar fasten, mein Fernsehen, ich habe es ernst gemacht. Ne? Und dann nach den anderthalb Stunden war der Ehedienst endlich zu Ende und konnte ich wieder mein Ding machen. Ne? Ehedienst, ne? So ist das mit Gott. Ne? Da machen wir halt unser Gottesdienst, ne? So, unser Gebetsdienst, ne? Wir dienen dann, fasten dabei, da das sieht, wir meinen das ernst, ne? Ja, so ist das bei uns in der Ehe, ne? Genau. Wir haben Angst vor Gott. Ich darf keine Fehler machen. Wisst ihr, fasten, ha? Wollte mal eine Woche fasten. Nach 3 Tagen bin ich schwach geworden. Ja, genau. Und dann habe ich so ein schlechtes Gewissen. Da dachte ich so, Gott, ich habe es vermasselt. Meine ganzen Gebete kannst du nicht erhören. So dieses Gedenken, ne? Ich muss es dem Chef recht machen. Und wenn ich es nicht hinkriege, ja, habe ich es halt vermasselt. Die Beziehung ist nicht eine Liebesbeziehung. Ist vielleicht optimal so eine gute Chef-Angestellten-Beziehung. Da gibt es auch nette Sachen. Ne? Und das Problem ist, in meinem Verhältnis zu anderen ist das auch so eine, ne? Nach oben kriechen und nach unten treten. Ne? Da, ne? Guck mal den da an. Ne? Ich bin besser. Ich kann nämlich fasten. Ich schaff's sogar 3 Tage. Während du nur 1 Tag gemacht hast. Ne? Ich habe es genau gesehen. Genau. Und es gibt kein Erbarmen mit dem neben mir. Das sind die Regeln, die musst du befolgen, wenn du hier mitmachen willst bei unserem Verein. Und wisst ihr, das Dramatische ist, ich erlebe das Wunder einer Beziehung zu Gott nicht. Ich erlebe nicht, wie herrlich es ist, von ihm geliebt zu werden. Und ich erlebe es nicht, wie schön es ist, in seinem Team mitzumachen. Weil ich ja immer dieses Dienstding im Kopf habe. Ne? Also Arbeiten ist so dieses Klassische, ne? Meine 8 Stunden. Ne? Und wenn Feierabend ist, wenn Schicht ist, dann geht das Leben los. Ne? Dann habe ich Freude, dann habe ich Party, kann ich zu meiner Frau gehen, ne? Ehedienst, ne? Okay. Aber dann mache ich mein Ding, ne? Fernseher an und was weiß ich. Ne? Grill aufgestellt. Und die 8 Stunden, ja, die musst du schaffen, kriegt man schon hin. Ne? So einen Gedanken haben wir. Es gibt die zweite Beziehung, die offene Beziehung. Das ist original Berliner Modell. Ne? Jeder macht seins. Wir haben jetzt nicht ein gemeinsames Ziel. Jeder lebt seine Freiheit. Du hast recht, ich habe meine Ruhe. Jeder lebt in seiner Bubble, in seinem Kreis. Und da, wo der Kreis sich überschneidet, ne, da haben wir Beziehung. Ne? Du magst vielleicht Fische, ich angel, wir haben eine gute Angelbeziehung. Ne? Oder Fußball, ich liebe Hertha, wir gehen ab und zu mal ins Stadion oder wir spielen zusammen. Eine gute Beziehung. Das geht auch nicht um das Ziel, der Weg ist das Ziel. Ne? Aber wenn jemand ein besseres Angebot hat, dickere Fische fängt, dann gehe ich natürlich mit dem. Ne? Ich glaube, viele Beziehungen, auch in unserer Stadt, die sind genauso. Ne? Mein Lebensabschnittsgefährte oder Gefährte, ne? Das passt gerade mal so. Ne? Wir studieren jetzt gerade mal so, haben gemeinsame Interessen. Jo, mal gucken, was in 20 Jahren ist, aber muss man sich ja nicht gleich festlegen. Mei, ne? Wir leben ja nicht mehr im Mittelalter. Ne? Vielleicht in Hinterbayern, ne? Da gibt es noch, die brauchen nur bis 1 zählen. Ne? Eine Kirche, ein Heimatsort, ein Fußballverein, das ist in Bayern nicht so schwer. Ne? Und naja, so die 1, und das macht man dann bis zur Rente. Aber in Berlin ist die Hauptstadt der offenen Beziehung. Urlaubsgeschichte. Wie lebt man das? Offene Beziehung. Hier, ihr beiden. WG Nummer 2. Ihr habt eine offene Beziehung, ne? Lebt in der WG. Man muss sich ja nicht einigen. Ihr wollt in Urlaub fahren. Quatsch drüber.
Ja, Tabea, also ich habe überlegt, ich werde dieses Jahr einfach zelten gehen und mal so richtig Natur genießen und einfach entspannen in der Natur.
Naja, also ja, zelten mag ich auch, aber nur an der Nordsee, ne?
Oh, nee. Also, wenn du in die Nordsee willst, kannst du ja gerne machen, aber ich habe mir überlegt, also ich werde schon so in die Berge fahren und mir das so richtig gemütlich machen.
Ja, bei den Bergen kannst du auch nicht so richtig zelten, da rutscht immer alles runter. Ich bin lieber auf dem Flachland.
Ach, ich glaube, ich krieg das hin. Ich werde meine Hängematte mitnehmen und mich in die Bäume hängen.
Naja, oder wir fliegen halt irgendwo hin. Irgendwie nach Spanien, da kann man vielleicht auch zelten.
Spanien.
Naja, oder ich fahre dann halt mit der anderen Freundin. Ich glaube, die war schon mal zelten. Ich glaube, mit der kann man es vielleicht cooler machen.
Ja, ich glaube, ich werde auch eine andere Freundin fragen.
Ja, mit gemeinsamem Urlaub wird hier jedenfalls nichts. Ne? Das ist halt schade. Man findet schon jemanden, der dann vielleicht mit an die Nordsee kommt. Das kann schon sein. Ne? Vielleicht hier jemand aus der Gruppe, keine Ahnung. Jetzt übertragen wir das mal auf Jesus, ne? Auf Gott. Ganz dramatische Geschichte. Ich weiß nicht, wie es Jesus dabei gegangen ist. Ne? Der hat eine sehr radikale Predigt gehalten, hat gesagt, Leute, ihr, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, ne, der wird gerettet. Das war heftig. Also so Jesus aufnehmen und keinen anderen Weg, so radikal. Und dann heißt es, viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Und von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Dramatische Geschichte, finde ich. Welche Auswirkungen hat das? Oder vielleicht nochmal was anderes. Man erkennt so eine offene Beziehung manchmal auch am Gebet. Ne? Wenn Leute beten, man sagt ja immer, Gebet kann man nicht kritisieren, aber vielleicht ja doch mal. Es gibt so diese Lass-mich-Gebete. Kennt ihr das? Herr, lass mich. Herr, lass mich doch heute dein Zeuge sein. Herr, lass mich doch ein besserer Christ werden. Ich höre so, Gott hört sich das an und sagt, du, ich habe dich schon 20 Jahre nicht dran gehindert. Mach doch einfach. Aber so, wenn ich sage, so, Herr, lass mich, das ist so, schauen wir mal. Du bist ja auch vielleicht auch schuld, dass ich nicht komme. Lass mich doch mal. Oder dieses Gebet, ich denke an Gebete. Kennt ihr das? Meistens beim Mittagstisch, das dampft alles, Rotkohl und Klöße, was weiß ich. Und dann wird gebeten und sagt, Herr, wir denken auch an die, die Hunger haben. Ne? Und wir denken auch an die Obdachlosen und die Armen, die sich jetzt in den Hintern abfrieren. Und diese, Herr, ich denke dran, Gebete. Ne? Das ist schön, wenn du dran denkst. Ne? Da wird aber keiner satt. Ne? Du haust dir die Wampe voll zum Sonntagmittag und der andere bleibt weiter hungrig. Ne? Das ist so ein typisches Gebet von einer offenen Beziehung. Bloß nicht konkret werden. Bloß nicht irgendwie, man könnte ja beten, Herr, ich möchte, dass du mir heute zeigst, wem ich heute mal ein paar Euro zuschieben kann oder wen ich heute in meine Wohnung aufnehmen kann. Ja, das wäre dann schon, ne? Wir denken mal dran, ne? Das ist besser so, ne? Das wird nicht so persönlich. Und die Auswirkung so einer Beziehung, ich habe eigentlich keine wirklich tiefe Beziehung zu Gott. Das ist immer nur so ein bisschen. Wenn ich mir nach allen, ihr werdet nie das Erlebnis haben, gemeinsam zu zelten. Und vielleicht den Berg runter zu rutschen. Ihr werdet nie das Erlebnis haben, wie es ist, wenn die Ameisen im Zelt sind und. Das werdet ihr nie haben. Es gibt so ein bisschen Beziehung. Man redet vielleicht hin, oh, wie warst du bei dir in den Bergen? Ja, Nordsee war schön, cool. Man tauscht die Bilder aus. Aber man erlebt nicht wirklich tiefe Beziehung. Ich höre nicht wirklich seine Stimme. Und ich werde wenig von diesen Kraftwirkungen des Himmels erleben. Vielleicht liegt es daran, wenn du sagst, Mensch, ich habe schon lange nichts mehr von Gott gehört. Irgendwie passiert nicht viel, ne? Vielleicht muss man mal über seine Beziehung nachdenken, die man mit Gott hat. Vielleicht ist die zu locker, zu offen. Und ich werde irgendwie immer ein hungrig Reisender bleiben. Immer ein hungrig Reisender sein. Und mein Charakter wird wenig verändert, weil wenn es kritisch wird, bin ich ja wieder weg. Ne? Dann gehe ich in die andere Kirche und dann gehe ich noch in die Kirche. Berlin hat ja viele Kirchen, da kannst du ja lange pilgern. Immer wenn es irgendwie persönlich wird, ne? Suchen wir uns was anderes. Ne? Ich werde nie die Tiefe erleben, die eine Beziehung mit Gott mit sich bringt. Ich werde nie den Himmel auf der Erde erleben. Da kann man Gott nicht die Schuld geben, sondern das liegt an mir, wie tief ich da eintauchen will. Wir kommen zur letzten Beziehung. Die Partnerschaft. Oh ja, Druckfehler, Partnerschaft. Oh ja. Okay. Partnerschaftliche Beziehung, die Partnerschaft. Man einigt sich gemeinsam. Wir haben ein gemeinsames Ziel. Das Beziehungsziel ist vom Ich zum Wir. Das Beziehungsziel ist nicht, wir wollen hinter ein Eigenheim bauen. Auch schön. Das Beziehungsziel ist, wir wollen vom Ich zum Wir kommen. Ich kann mich dir unterordnen, ohne dass ich Verlierer bin. Du liebst mich mit meinen Schwächen. Ich vertraue dir weil du treu bist. Unsere Gemeinschaft ist wichtiger als das Tun. Mal gehen wir deinen Weg, mal meinen. Und wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, dann warten wir aufeinander. Ich gebe alles für dich. Ich schätze deine Stärken und ich bin geduldig mit deinen Schwächen. Und ich ignoriere deine Bedürfnisse nicht. Das ist Partnerschaft. Noch viel, viel mehr. Kann man sich jetzt selber abchecken, mit welchen Menschen habe ich so eine Beziehung? Lebe ich so eine Beziehung mit meinem Ehepartner, meiner Ehepartnerin? Kann man sich fragen, ist es noch ausbaufähig? Ist es noch Luft nach oben? Und jetzt Urlaub, ihr beiden, ihr habt jetzt schon Erfahrung. Jetzt muss man ein Ehepaar nicht immer nur WG, sondern jetzt geht's mal hier. Genau, müsst ihr mal ran. Ihr einigt euch partnerschaftlich jetzt. Gemeinsamer Urlaub.
Auf gar keinen Fall. Okay, Urlaub. Was möchtest du denn gerne?
Ich würde gerne mal wieder so in den Süden, so ans Meer.
Ja, ist Bodensee auch schon Meer? Nee, okay. Ich weiß, was du meinst. Malta. Wie sieht's mit Malta aus? Malta ist Meer. Ja. Mittendrin, da hast du so viel Meer, wie du tragen kannst, noch viel mehr. Ist warm. Kommt dir auch entgegen, glaube ich.
Ja, sehr schön.
Müsste mal gucken mit Baby, wie das geht, aber der Flug ist auch nicht so weit.
Noch sollte fort. Doch dann gehen mit Baby, ne?
Eigentlich auch. Und da kann man, glaube ich, auch tauchen. Da können wir dann vielleicht, dann kann ich ein bisschen tauchen gehen.
Du und dein Hobby. Nee. Ich mache mir dann immer Sorgen um meinen Mann, ne? Und er geht dann tauchen.
Ich tauche nicht so gut. Tief, 10 Meter.
Okay. Und wir haben ja den Herrn, der auf dich aufpasst, genau. Ne?
Schön, ja.
Ja, gut. Ja,
oder?
Das ist schön. Ja, schön. Sehr gerne. Jetzt
haben wir Paul absprechen, dass ich Urlaub bekomme.
Ja, und, die, und den Zeitraum.
Mit der Partnerschaft müssen wir noch üben. Okay, gut.
Achso, noch nicht wegen dem Urlaub. Da wird schon. Wir legen mal bei Paul ein gutes Wort ein. Und jetzt, wie ist diese Partnerschaft mit Gott? Wie stellt er sich das vor? Ich lese mal die 2 Bibeltexte. Ach, da gibt es ganz viele. Das Neue Testament. Und du merkst, es ist ein Neues Testament, weil Jesus eine ganz andere Beziehung hier anspricht und eine ganz andere Beziehung uns vorlebt, die er mit seinen Jüngern hatte. Das ist eine ganz andere Beziehung als die Beziehung Gott, Altes Testament, Volk Israel oder Menschen. Ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind. Vater, damit sie in uns eins sind, so wie du in mir und ich in dir bin und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie alle zur Einheit vollendet werden. Ich in ihnen, so eine Einheit. Jesus will nicht mehr der Ferne sein, sondern er will so tiefe Einheit, so eine Partnerschaft haben mit dir, dass er sagt, wir beide sind eins. Da gibt es nichts mehr, was uns trennt. Da passt kein Blatt Papier mehr dazwischen. Jesus sagt nochmal, Johannes, übrigens, was ich festgestellt habe, Johannes, der war das Special. Ne? Kein Evangelist hat so viel über diese partnerschaftliche Beziehung geschrieben. Die meisten Bibelstellen kommen im Johannes vor. Könnte man drüber nachdenken, warum das so ist. Da sagt Jesus, ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde. Denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Jesus nimmt uns mit in seine Beziehung, in seine Partnerschaft. Er sagt uns alle Geheimnisse. Da gibt es nicht mehr so der ferne Gott, der so sein Ding macht, ne? Und der hat so seine Pläne. Leider habe ich da keine Ahnung, was er macht. Sondern er sagt, ich nehme dich voll mit rein. Ich gebe dir alles, was ich weiß, was Gott, der Vater, mir gesagt hat. Gibt keine Geheimnisse zwischen uns. Das ist die Partnerschaft, die Gott sich, die Jesus sich vorstellt. Und ich glaube, wichtig ist für uns, dass wir da überlegen, wie komme ich da eigentlich rein? Die Frage ist, ja, wir wissen es. Wie komme ich denn in diese partnerschaftliche Beziehung? merke ich manchmal, es ist leichter zu sagen, das ist der Chef, oder mache ich halt dein Ding. Meine Freiheit, das ist auch leicht. Ich finde, Partnerschaft wirklich zu leben, das ist nicht so einfach. Das ist einfach zu sagen, oh, fahr, wo du hin willst, ich mache mein Ding. Ne? Da müssen wir uns nicht einigen. Und wisst ihr, ich glaube, das Erste ist, ich muss mein Denken erneuern. Wo ich am Anfang verheiratet war, das war nicht immer so einfach für mich. Da bin ich nach Hause gekommen, meistens immer mal zu spät. Mein erster Blick war, ich weiß nicht, ist das richtig, dass ich heute so viel von uns erzähle? Keine Ahnung, Silke. Mein erster Blick war oft, Silke stand in der Küche, hat irgendwas gebrutzelt. Mein erster Blick war, habe ich in die Augen geguckt, na, wie hängt der Hausfrieden heute, der Haussegen? Das war so das Erste, die ersten Jahre meiner Ehe, immer wieder ertappte ich mich, ich mache die Tür auf und gucke mal, na, wie ist er heute drauf? Und bis ich auf einmal feststellte, Mensch, Marlin, du hast nicht deine Mutter geheiratet. Du hast Silke geheiratet, musst du nicht Angst haben, dass sie da zu Hause stehen und sagt, du hör mal, so spät und das Essen wird kalt und was ist ich, ne? Aber wisst ihr, diese Bilder, die wir haben, die Bilder, die wir von Gott haben, das ist gar nicht so. Aber diese Bilder, die wir haben, das prägt unsere Beziehung, das prägt unseren Glauben. Und du lebst so, wie du jemanden, was du ein Bild von jemandem hast. Wir wollen das Zweite machen, die zweite Sache. Wie komme ich dahin? Das ist das Gespräch mit ihm pflegen. Und ich sage mal ganz bewusst, Gespräch, nicht Gebetsdienst, sondern mit ihm anfangen zu reden. Viele, viele Jahre hat mir Beten wirklich Mühe gemacht. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Beten, das ist echt das eins der schwierigsten Sachen im Glaubensleben. Vielleicht gibt es den einen, der sagt, komm, ich habe mich entschieden für Jesus und dann ging das ab und ich war der Weltmeister im Beten. Ich weiß, das war eins der Sachen, oh, Gebetsstunde. Ich war Teenager, die saßen immer noch richtig, war richtig Gebetsstunde, 2 Stunden und die alten Leute, die haben alle gebetet, ne? Und dann ging es los. Wir haben noch gekniet auf dem Stuhl. Irgendwann haben sie mich geweckt, weil am Anfang haben sie gedacht, ich bin noch Herr mit dem Herrn, ich habe gekniet und gekniet, da war schon die Gebetsstunde zu Ende, bis sie festgestellt haben, ich war nicht noch mit dem Herrn vereint. Ne? Und dann habe ich irgendwann gemerkt, Mensch, du musst ja irgendwie Gebetsliste. Ne? Das war dann so ein Tipp. Und dann schrieb ich so alle Leute auf, die es nötig hatten, wo ich dachte, die brauchen mal mein Gebet. Und dann wurde die Liste immer länger. Und musste mal eine Stunde beten, seine Liste ab, jeden Tag. Und dann hatte ich schlechtes Gewissen. Ja, wen sollst du denn jetzt streichen? Du brauchst ja dann einen 24-Stunden-Tag, weil die Liste ja immer länger war. So viele Leute, die es nötig hatten. Und irgendwann war ich trocken, wie so eine alte Fichte. Und da habe ich den Zettel weggehauen und habe erstmal gar nicht mehr gebetet. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, er fing an zu reden. Ich hatte gar nicht Zeit mit meiner Liste, da irgendwie musste ich ganz eifrig, da strukturiert da durchgehen. Ne? Auf einmal habe ich gemerkt, er fing an zu reden. Ich habe gemerkt, er hat die Prioritäten auf was ganz anderes. Es geht ihm nicht um meine Listen, er weiß meine Anliegen, sondern es geht darum, dass ich in meinem Gespräch mit ihm eine Beziehung zu ihm aufbaue. Ich habe festgestellt, Gott liebt es, spazieren zu gehen mit mir. Dann gehen wir zusammen. Der Wald ist übrigens auch gute Seelsorge. Die Bäume hören gut zu und Gott noch viel mehr. Da kann man sich aber aufregen über jemanden. Es ist besser, wenn du dich mit Gott aufregst und dann hinterher kannst du jemanden wieder mit Liebe umarmen, als wenn du dich vor jemandem da aufbloßt hast. Ich habe festgestellt, Gott liebt es, Kaffee zu trinken. Ich bin manchmal mit Jesus ins Café gegangen, habe mir einen Kaffee bestellt und habe mit ihm Kaffee getrunken. Ehrlich gesagt, ich habe ihm jetzt keinen Kaffee bestellt, ne? Sondern weil ich habe gemerkt, Jesus liebt das, mit dir zu reden, mit dir Gemeinschaft zu haben. Bahnfahren liebt Jesus. Nicht U-Bahn, nee, ach, kommst du nicht zur Ruhe. Aber wenn er so Regionalbahn fährst, vielleicht freut er sich schon, 9-Euro-Ticket und Gott denkt, Mensch, kannst du wieder mal Bahn fahren? Und dann sitzt man so, dann hat Gott Zeit, mit dir zu reden. Da gibt es so eine Stelle, betet ohne Unterlass, das sagt der Paulus an Thessalonicher. Und ich habe immer früher gedacht, wie soll das denn gehen? Wie soll ich denn ohne Unterlass beten? Ich sitze im Auto, ich kann nicht die Augen schließen und dann meine Kerzen anzünden und was weiß ich. Oder die Liste zücken. Wie soll das denn gehen, betet ohne Unterlass? Und dann höre ich, das sind irgendwie so eine komischen Vorstellungen, die wir haben, wie wir beten müssen. Das ist schon fast krank von Beziehung, weil wir uns das so komisch vorstellen. Ist gut, mal eine Zeit zu haben und die Kerzen anzuzünden. Das kann man vielleicht mal machen. Machen wir auch manchmal in der Ehe. Ne? Dann werden die Kerzen angezündet, dann haben wir einen schönen Eheabend, kein Ehedienst. Ne? Dann haben wir einen schönen Eheabend. Aber das ist nicht der Alltag. Der Alltag, ich sitze mit irgendwie Jugendamt, Sozialamt, haben wir irgendeine Sitzung wieder. Und auf einmal zeigt mir Jesus eine Frau, die ist müde, der zittern die Hände. Und dann fange ich an, für die zu beten. Die stand nicht auf meiner Gebetsliste. Aber dann sitze ich da und rede mit Jesus über die Frau. Und da habe ich erlebt, dass man sogar mit dem Menschen hinterher ins Gespräch kommt. Oder es war abends, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte erzählt habe neulich, und wir hatten mal wieder viel zu viel gemacht bei TC. Ich war so müde und dann bin ich auf dem Heimweg die letzten Meter, dachte ich so, oh Gott, jetzt ein Parkplatz vor der Haustür, das wär's. Und ich bieg rum, wirklich, ich bieg um die Ecke. Und Jesus hatte schon den Parkplatzwächter gespielt, ne? Also wirklich Premium direkt vor der Türe. Und wisst ihr, vielleicht sagst du, das klappt aber nicht immer. Ich habe es aber oft erlebt, dass es klappt. Ne? Gerade wenn du so am Ende bist und denkst, nee, ich will jetzt nicht noch eine halbe Stunde Parkplatz suchen. Abends ist das immer eine dramatische Geschichte bei uns, ne? Vielleicht in manchen anderen Ecken. Ach, Heiligen See da hinten oder Konradshöhe, das ist vielleicht nicht so ein Problem, aber bei uns in der Ecke ist Chaos pur. Ne? Und das ist, oder manchmal sitze ich in einer Beratung und sage, Mensch Jesus, ich kann den Menschen nicht helfen. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Was soll ich denn machen? Das ist so dramatisch. Und dann habe ich mal erlebt, wie auf einmal ein Zettel, so ein Flyer in mir aufleuchtete. Mensch, schick ihn dahin. Oder dann kommt manchmal ein Satz, dass jeder sagt, Mensch, sag ihm doch mal das. Und das merke ich, das ist dieses Betet ohne Unterlass, ne? Dieses in Beziehung zu leben und zu sagen, Mensch, Jesus, ich gehe mit dir durch den Alltag. Ich lebe mit dir den Alltag. Das Letzte. Ach, Mensch, Leute. Ist schon mal wieder spät geworden heute, ne? Das Letzte, was ich euch noch sagen wollte, das ist im Grunde die Teamgemeinschaft leben. Ich möchte da noch eine Bibelstelle mit euch lesen. Als Jesus seinen Blick hob, sah eine große Menschenmenge auf der Suche nach ihm die Berge heraufkommen. Und er wandte sich an Philippus und fragte, Philippus, wo können wir so viel Brot kaufen, dass alle diese Menschen zu essen bekommen? Speisung der 4000, kennt ihr ja alle die Geschichte oder die meisten. Sonst lies nach, Johannes 6. Ich wollte nochmal diesen Satz, manchmal leuchten so einzelne Sätze auf. Da sagt Jesus, Philippus, wo können wir so viel Brot kaufen? Schon mal drüber nachgedacht, warum sagt Jesus wir? Ne? Wenn ihr sagen, naja, Philippus, kümmert euch mal, ihr die Leute, macht mal ein bisschen Catering her und sammelt mal ein oder geht mal kaufen. Oder der hätte auch sagen können, Philippus, entspann mal, ne? Bleib mal cool. Ich mach das schon. Ne? Ich weiß, wie es geht. Ne? Der sagt, wir machen das zusammen. Wir sind ein Team. Ne? Ihr sagt, du bist vielleicht hier, Philippus, ne? Fürs Praktische sammeln wir ein. Ne? Bring mal alles in die Küche und ich lasse dann den Topf überquellen. Aber wir sind ein Team. Jeder hat seine Aufgabe, jeder hat seinen Job. Aber wir haben Teamgemeinschaft. Und das erlebe ich manchmal so. Ne? Ich bin eher so fürs Praktische zuständig. Das kann ich irgendwo rumfahren oder irgendwas machen oder irgendwas quatschen. Und Jesus ist der Planer. Jesus hat die Ideen. Jesus hat gute Ideen. Der hat auch, wisst ihr, manchmal denke ich, Gott, der sitzt ja oben. Ich sage das ein bisschen spaßhaft vielleicht. Ne? Der hat einen viel größeren Überblick als ich. Ne? Ich sitze unten, ich sehe vielleicht da hinten noch. Aber Gott kann von oben viel besser gucken. Deswegen hat er auch einen größeren Weitblick. Der weiß schon, was dann ist und er sieht alle. Genau, der kann das viel, viel besser machen. Und wisst ihr, noch eine andere Sache bei dieser Teamgemeinschaft. Das ist mir mal sehr, sehr klar geworden. Wenn du mit Jesus in einem Team bist, dann ist das Leben eigentlich ganz einfach. Ne? Dann sitzt du da und sagst, Jesus, ich kann nicht mehr. Ich bin so am Ende. Und dann sagt Jesus, ja, sehe ich dir an. Aber weißt du, ich kann noch. Ich kann noch. Und dann sagst du, Jesus, ich habe gerade kein Geld. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Und Jesus sagt, mach dir mal keinen Kopf. Ich habe aber. Ich habe genug. Und dann sagt Jesus, ich habe Angst. Ich habe Angst vorm Tod, vorm Sterben. Ich habe jetzt gerade einige Männer, die ich betreue, da ist Krebs. Ich habe Angst. Und dann sagt Jesus, ja, das kenne ich, die Angst kenne ich. Ich hatte auch Angst und ich bin gestorben. Aber schau mal, ich lebe. Und mit mir wirst du leben. Ich habe es durchgemacht, ich kann nicht verstehen. Aber ich bin ein Stück weiter gekommen. Und wisst ihr, das ist das, wenn du mit Jesus im Team lebst. Dann musst du nicht mehr alleine um die Blöcke ziehen. Wisst ihr? Mir ist es mal so neulich deutlich geworden. Jesus bezeichnet uns im Neuen Testament immer als seine Braut. Die Gemeinde ist die Braut. Und dann hat man so einen Blick, ne, die weiße Braut mit Schleier und so weiter und so fort. Ne? Und der Bräutigam, der ist dann entzückt und freut sich und wartet dann schon mit einem Sträußchen und so weiter und so fort. Ne? Aber Braut sein heißt auch, er will mit uns in Partnerschaft leben. Da geht es ja gar nicht um das, naja, meine Frau, ich hätte heute nichts dagegen, kann sie gerne Urlaub mal machen, ne, zum Hochzeitstag. Aber meine Frau hatte das Brautkleid nur einen Tag an. Ne? Oh, könntest du mal rausholen. Ne? Also, würde ich schön finden, würde ich vielleicht auch wieder so Augen kriegen und so. Aber es war nur ein Tag. Und dann ging die Partnerschaft los. Und Jesus will mit dir Partnerschaft leben. Er will, dass du sein Partner bist. Und vielleicht ist heute der Tag, Hochzeitstag, vielleicht der 20., der 30., vielleicht auch erst der 1. Habt ihr Hochzeitstag? Oh! Happy Birthday! Happy Birthday! Kann man ja auch in der Ehe sagen. Wir wollen neue Partner sein. Wir wollen vielleicht alles Verkorkste, was wir übereinander denken, wollen wir mal ablegen. Wir wollen mal echte Partnerschaft anfangen. Und vielleicht wollen wir es genießen und wir feiern das, unsere Partnerschaft. Und wisst ihr, manchmal hat man vielleicht 20 Jahre mit Jesus, 30 Jahre, ein Jahr mit Jesus. Und es ist vielleicht heute wieder ein Tag, wo du sagst, Jesus, wir an so einem Hochzeitstag, ne? Wir wollen unsere Partnerschaft ganz neu leben. Wir wollen die ganz neu gestalten. Wir wollen die ganzen alten Sachen, wollen wir einfach mal beiseite tun. Mein komisches Denken über dich, meine komische Vorstellung und ich will, dass wir ein Team werden. Ab heute nur noch Teamgemeinschaft. Amen.